ich glaube, uns verbindet etwas anderes, nämlich der Gerechtigkeitssinn. Mhm. Weil Horst Schimanski immer jemand war, der selbst als Polizist auch immer mit den Verbrechern, die eigentlich nicht die großen Fische, sondern die armen Schweine waren, eine Form von Sympathie hatte. Das heißt jetzt nicht, dass er die hat laufen lassen, aber dass er schon geguckt hat, werden auch in unserer Gesellschaft manchmal Menschen in solche Situationen gebracht, die jetzt nicht mit sozusagen Böswilligkeit, sondern teilweise auch als arme Schlucker irgendwie über die Runden kommen mussten. Und dieser Duisburg-Tatort spielte ja in aller Regel auch eher jetzt nicht auf der Sonnenseite des Lebens, sondern in den Hafenstadtteilen, in den Spelunken, im Rotlichtviertel. Es gab damals auch einzelne Tatortfolgen mit Horst Schimanski, auch zum Beispiel Missbrauch von schutzbedürftigen Kindern angesprochen haben. Und Horst Schimanski war bei aller sozusagen rauen Haltung immer mit einem enorm großen Herz unterwegs. Hm. Und insofern, wir sind offensichtlich andere Typen, aber ich finde, er hat schon was, auch so dieses leicht gebrochene, diese erste Szene, ich weiß nicht, ob Sie die genauso gut vor Augen haben wie ich. Tatort Duisburg-Ruhrort 1981. Er steht da am Fenster, Industriekulisse, und will sich ein Frühstück machen und seine ganze Wohnung ist verdreckt wie sonst was. Er findet keine saubere Pfanne, in die er sein Ei schlagen kann, und der ganze Herd ist mit Geschirr und Töpfen und sonst was versperrt. Also schlägt er sich einfach ein rohes Ei in ein Glas und trinkt es und schluckt es runter. Und der arme Mann, also Götz-George, musste diese Szene irgendwie 10, 15 Mal spielen und ihm ging es unfassbar schlecht danach. Also nein, das mache ich nicht, aber Sie hören eine gewisse Sympathie heraus. Ehrlicherweise war das so beiläufig, dass ich das selbst gar nicht richtig gemerkt habe, weil das auch für mich überhaupt kein, nein, weil das auch überhaupt kein Coming-out in dem Sinne war. Ich habe jetzt nochmal, also wer jetzt hätte recherchieren wollen, hätte auch aus dem Jahr 2016 ein Foto finden können, wo ich auf einem CSD in Düsseldorf war es, glaube ich, stehe und ein T-Shirt trage mit einem Discreetly by. Ich habe da nie ein Geheimnis, also genau, ich glaube, das ist das Ding, ich hatte eigentlich nie ein Coming-out oder so etwas, weil ich daraus auch nie ein Geheimnis, oder was heißt nie, aber ab einem gewissen Alter war das einfach kein Thema. Ich bin damals, also ich habe das für mich festgestellt, als ich so 17, 18 oder sowas war, und hatte damals relativ wenig Menschen, mit denen ich da so sinnvoll drüber sprechen konnte, und hätte jetzt auch nicht ein Interesse gehabt, dass das Thema in der Schule wird oder so etwas. Aber dann bin ich halt zum Zivildienst und zum Studium nach Berlin gezogen, und wenn es irgendetwas gibt, was an der FU Berlin und bei der Grünen Jugend niemanden interessiert oder wo niemand ein Thema draus macht, dann ist es, ob jemand hetero, bi oder sonst was ist. Und insofern hatte ich jetzt dann nie einen Coming-out und habe das jetzt auch, so habe halt über diese Episode mit dem Journalisten, mit dem Johannes Böhme gesprochen, als sozusagen Erklärung, was ist eigentlich bei mir in der Kindheit und Jugend passiert und was prägt mich auch. Und ich weiß zum Beispiel, als ich dann nach dem Zivildienst im Studium wieder nach Duisburg zurückgegangen bin, war es mir wichtig, den CSD in Duisburg als ein wichtiges Event meines Kalenders zu sehen und zu gucken, dass die Grünen da gut vertreten sind. Und der ist auch in der Zeit, glaube ich, als ich in Berlin war, erst so entstanden. Und keine Ahnung, ob das für mich als 17-Jähriger gut gewesen wäre, wenn ich damals schon gesehen hätte, auch in Duisburg gibt es ein Interesse daran. Und das ist so eine Kneipe, in der man, also ich war da mit 16, auch wenn man offiziell erst ab 18 rein durfte, als Schüler auf Identitätssuche. Da sind Industriearbeiter, da sind Künstler, da sind Studierende, da sind Männer in Feinripp-Unterhemden, die an Heiligabend wahrscheinlich von ihren Frauen rausgeworfen wurden. Und in dieser Kneipe kommen alle in einer friedlichen Koexistenz zusammen. Und es ist ein Ort, in dem es scheißegal ist, wer wie viel verdient, ob jemand von und zu heißt oder Kowalski. So, und da fühlt sich ein Bannerschlag einfach wohl. Und deswegen ist das einfach eine tolle Kneipe. Ich bin, ich versuche sehr, sehr häufig da zu sein, einfach auch um diesen Teil des Lebens aus meinem Leben nicht verschwinden zu lassen. Und das ist, glaube ich, nicht die Stammkneipe von Bärbel Baas, auch wenn ich ihr das wirklich empfehlen würde. Aber wir sind, ich glaube, das kann ich sagen, schon mal nach einer anderen Veranstaltung einfach noch zusammen mit jeweils ein paar Leuten von der SPD, ein paar Leuten von den Grünen dann dahin gegangen und haben noch ein oder zwei Pilsken getrunken. Und das ist vielleicht auch so ein, schon was typisch Duisburgerisches, so dass man dann eben an solchen Stellen auch zusammenkommt, wenn man jetzt in unterschiedlichen Parteien ist, vielleicht auch in irgendeiner Form von Konkurrenz. Und lustigerweise jetzt ja nochmal anders, hätte ja zu dem Zeitpunkt niemand erwarten können, dass die Vorsitzenden direkt von zwei Parteien im Deutschen Bundestag aus Duisburg kommen. Und es ist die Frage, tut das Duisburg gut oder Berlin? Ich würde sagen Berlin.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation Julia Emrich, Theresa Matos und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.